Wir kommen heute zum fünften Thema unserer Sommerpredigtreihe über das Hohelied Salomos. Und das Thema lautet, ihr seht da vorne, er übertrifft alle anderen. Das sagt die Braut über den Bräutigam. Er übertrifft alle anderen. Und ich glaube, mit diesen vier Worten lässt sich der Bibeltext von heute Morgen, der Predigttext, gut zusammenfassen. Er übertrifft alle anderen. Was kommt euch da in den Sinn, wenn ihr das so hört, dieser Satz? Vielleicht denken einige, ja, das tönt nach frisch Verliebten. Die sagen das immer, er übertrifft alle anderen. Oder das tönt vielleicht ein bisschen euphorisch. Aber wenn wir schon ein bisschen Liebeserfahrung haben, wenn wir eben schon verheiratet sind, dann sind wir dann plötzlich so geneigt zu sagen, ja, das ist ein bisschen zu romantisch. Oder wir sagen vielleicht von einem Liebespaar, wir warten jetzt noch einige Jahre, wie sie dann reden übereinander. Das ist ein bisschen vollmundig, er übertrifft alle anderen. Und doch, in der Situation, wo diese Sulamit, die Braut, die hier beschrieben wird, in diesem Hohelied drin ist, ist alles andere als romantisch. Ist alles andere, lass es mal so sagen. In diesem Moment war sie alleine nachts unterwegs in der Stadt, weil ihr Geliebter verschwunden ist, dieses Kapitel zu uns reden lassen. Und dass der Bräutigam weg ist im Moment, da ist ja die Sulamit, die Braut, nicht ganz unschuldig. Wir haben das schon miteinander angeschaut, den ersten Teil dieses Kapitels. Weil die Sulamit bettfertig war, weil sie sich bequem gemacht hat in ihrem Bett. Und da kommt unerwartet der Bräutigam und klopft an ihre Tür und sie zögert, sie sagt, ja, soll ich jetzt aufstehen, dann mache ich mir die Füße schmutzig, soll ich das mir antun? Und während sie noch zögert, ist der Bräutigam weg. Und dann wird uns beschrieben, dass sie in Panik gerät, diese Sulamit. Und jetzt eben in die Stadt geht, wo es dunkel ist und den Bräutigam sucht. Und dort wird sie aufgegriffen von Stadtwächtern, die meinten, es wäre eine Hure. Und deshalb haben sie diese Sulamit verprügelt, haben ihr eine Lektion verpasst. Und dann auf ihrer Suche, ihrer panischen Suche, ihrer verzweifelten Suche, finden sie noch jemanden in der Stadt. Sie begegnet nämlich sie trifft auf ihre Freundinnen. Im Hohelied ist immer wie mal die Rede von den Mädchen Jerusalems. Also es gibt so drei Partien in diesem Hohelied, in diesem poetischen Hohelied eben. Der Bräutigam spricht, die Braut spricht, oft im Wechsel reden sie. Und dann kommen ab und zu so als poetische Form noch diese Mädchen oder Töchter von Jerusalem, die auch noch reden. Wir könnten heute sagen, das waren diese zukünftigen Brautjungfern. Das kommt ja heute wieder stark auf in Mode, dass man einer Hochzeit auch Brautjungfern wieder hat. Und das waren die zukünftigen Brautjungfern, eben diese Mädchen von Jerusalem. Und als sie diese trifft, die Sulamit, sagt sie zu ihnen ganz verzweifelt, wenn ihr meinen Geliebten findet, dann sagt ihm, dass ich krank bin vor Liebe. Und diese Mädchen von Jerusalems, die sind dann irgendwie irritiert. Sie denken, wenn die Sulamit zu faul ist, um aufzustehen, wenn der Bräutigam kommt oder wenn der Bräutigam einen Wunsch hat, dann kann dieser Liebhaber nicht allzu ein besonderer Mann sein. Und deshalb heißt es im ersten Vers von unserem Text heute, im Vers 9, Kapitel 5, sie fragen dann diese Mädchen Jerusalems, die Sulamit, warum beschwörst du uns so, du schönste aller Frauen? Was hat denn dein Liebster anderen voraus? Was unterscheidet dann ihn von anderen Männern? Wir haben schon mehrmals miteinander gesehen, das Hohelied hat ja zwei Hauptbedeutungen. Erstens ist es ein Liebeslied, das das von Gott geschenkte Wunder der Liebe zwischen Mann und Frau beschreibt. Aber das Hohelied hat auch noch einen tieferen Sinn. Es beschreibt die Beziehung zwischen Jesus und seiner heißgeliebten Gemeinde. Und manchmal fragen Nichtchristen oder denken Nichtchristen ganz ähnlich über uns Gläubige wie diese Töchter oder Mädchen Jerusalems. Sie sagen oder denken, wenn diejenigen, die zu Jesus gehören, sich gleich verhalten wie die Nichtchristen, gleich eifersüchtig sind, gleich egoistisch sind und so weiter, dann muss es ja nichts Besonderes an diesem Jesus auf sich haben. Noch ein Beispiel, ein praktisches Beispiel aus einem Brief. Da schreibt ein Nichtchrist einem Christen, ziemlich in scharfen Ton, sie frischen am Sonntag jeweils ihr Wissen über Jesus auf, aber von Montag bis Samstag leben sie. Zu Jesus gehören letztendlich nichts Besonderes sein. Und ganz ähnlich tönt es jetzt auch von diesen Freundinnen. Sie fragen, was hat denn dein Liebster anderen voraus? Oder was unterscheidet ihn denn von anderen Männern? Wir wollen das jetzt auslegen. Geh auf die erste Bedeutung ein. Das Hohelied ist ein Liebeslied, ganz einfach zwischen Mann und Frau. Und weil es ein Liebeslied ist zwischen Mann und Frau, hat das Hohelied auch wertvolle Impulse für unsere Beziehungen, Liebesbeziehungen oder Ehebeziehungen. Und diese Frage, die hier die Mädchen Jerusalem stellen, kann auch für uns als Eheleute, die schon länger wir vielleicht verheiratet sind, wertvoll sein. Vielleicht dann, wenn unsere Ehe im Moment gerade eine Durststrecke oder eine Durstphase erlebt, und das erlebt jede Ehe, wenn wir ehrlich sind. In jeder Ehe gibt es Durststrecken. Gibt es manchmal Phasen, wo wir einander mehr auf die Nerven gehen, als dass wir aneinander Freude haben. Und da könnte uns dieses Hohelied helfen, auch diese Sätze, wo wir uns die Frage stellen, warum habe ich denn diesen Mann überhaupt geheiratet, der mir ab und zu so stark auf die Nerven geht oder umgekehrt? Warum habe ich diese Frau geheiratet? Oder was hat mich damals so fasziniert? Was war denn anders als bei den anderen Männern oder bei den anderen Frauen? Oder warum sehe ich das nicht mehr? Sie sieht vielleicht nur noch, dass er dauernd die Socken überall rumliegen lässt. Oder sie ärgert sich, oder er ärgert sich über sie, dass sie so unpünktlich ist. Haben wir doch abgemacht um diese Zeit. Er kommt immer, oder sie kommt immer zu spät. Vielleicht ärgert man sich sogar vor dem Gottesdienst aus diesen Gründen. Er ist schon bereit, möchte rechtzeitig da im Gottesdienst sein und sie ist immer noch im Badezimmer. Und wenn die Kinder dann noch dazukommen, ihr kennt das alle, wir kennen das auch aus eigener Erfahrung. Das ist manchmal Kampf und Stress. Eine Frau, die die Lobpreisband geleitet hat, jetzt die nicht mehr hier, die hat uns gesagt, wir haben fast jedes Mal Kampf in der Familie vor dem Gottesdienst und wenn ich noch Lobpreis habe. Aber ich gebe da nicht nach, weil das muss geistlich überwunden werden. Schön ausgedrückt, das ist eine gute Haltung. Ich gebe da nicht nach, weil das muss geistlich überwunden werden. Und da hilft uns vielleicht eben, wenn man sich wieder so nervt, die Frage, was hat mich damals am anderen eigentlich fasziniert? Warum habe ich diese Person überhaupt geheiratet? Da muss ja etwas Spezielles gewesen sein. Und es ist vielleicht gut, wenn man das vielleicht wieder einmal aufschreibt und vielleicht einander vorliest. Und nicht selten merkt man, das, was einem am anderen fasziniert hat, ist genau das, was einem manchmal am meisten am anderen nervt. Aber es ist gut, diese Frage zu stellen. Was hat denn dein Liebster anderen voraus? Er hat etwas voraus, so seit ich ihn ja nicht geheiratet oder sie geheiratet. Was unterscheidet ihn denn von allen anderen Männern? Gut, wenn wir uns das wieder mal ins Bewusstsein rufen. Und das entspannt dann auch unglaublich manchmal in unseren Konflikten, dass wir vielleicht auch eine Runde wieder darüber herzhaft lachen können. Jawohl, deshalb habe ich dich geheiratet. Also die Kolleginnen oder Freundinnen der Braut fragen, was hat dein Liebster anderen voraus? Was unterscheidet ihn denn von anderen Männern? Und jetzt legt sie so richtig los, diese Sulamit. Sie startet, man könnte sagen, zu einer Explosion des Lobes über ihren Geliebten. Ich lade euch ein, dass wir das miteinander lesen. Ihr könnt es da vorne ablesen. Sie startet jetzt und legt los. Unter tausend Blütenrispen einer Dattelpalme. Seine Augen sind von vollkommener Schönheit, so wie Tauben, die in Milch baden und aus vollen Bächen trinken. Seine Wangen duften nach Balsamkräutern, nach kostbaren Salben. Seine Lippen leuchten wie rote Lilien. Sie sind mit Myrrhenöl benetzt. Seine Arme sind wie Barren aus Gold, mit Türkissteinen verziert. Sein Leib gleicht einer Statue aus Elfenbein, über und über mit Saphiren, also auch mit Edelsteinen bedeckt. Seine Beine sind wie Marmorsäulen, gegründet auf goldenen Füßen. Eindrucksvoll wie der Libanon, übrigens der Libanon gilt ja als die Schweiz des Nahen Ostens. Eindrucksvoll wie der Libanon ist seine Gestalt, stattlich wie mächtige Zedern. Und jetzt rutscht er mit der Beschreibung, rutscht sie wieder nach oben ins Gesicht. Sein Mund ist süß und jetzt fasst sie alles zusammen. Alles an ihm ist begehrenswert. So ist mein Liebster, mein Freund, ihr Mädchen von Jerusalem. Was passiert hier? Die Sulamit entdeckt wieder ihre erste Liebe zu ihrem Geliebten. Sie beschreibt hier ihren Bräutigam in den herrlichsten Klangfarben. Sie beschreibt das so liebevoll, mit so viel Hingabe, dass auch ihre Freundinnen diesen Bräutigam kennenlernen wollen. Das ist nicht ein schöner Gedanke. Wenn wir gut über Jesus reden, denn weckt das auch Appetit bei Menschen, die ihn noch nicht kennen. Eine unserer ältesten Mitglieder unserer Gemeinde, die Ursula, ist jetzt ja im Seniorenzentrum. Sie ist so schwach, dass sie nicht mehr runter kann zum Mittagessen mit anderen. Sie muss im Zimmer bleiben. Und sie hat uns erzählt, jetzt kommen die Leute zu ihr mit vielen Fragen. Sie hat eine ganze Reihe von Büchlein zugetan, die sie dann zücken kann mit Fragen über Jesus und den Glauben. Wenn wir positiv, gut über Jesus reden, dann weckt das immer auch Appetit bei anderen Menschen. Ich glaube, es lohnt sich, dass wir jetzt einige dieser begehrenswerten Vorzüge dieses Geliebten auf uns wirken lassen. Wir kommen zeitlich sicher nicht durch. Ich schaue immer wieder mal auf die Uhr. Und es ist ja auch heiß hier, da kann ich jederzeit dann auch abkürzen. Aber ich glaube, es lohnt sich, einige dieser begehrenswerten Vorzüge des Geliebten auf uns wirken zu lassen. Das Erste, das uns gesagt wird, jetzt im Detail, Vers 10, da heißt es, mein Liebster strahlt vor Schönheit und Kraft. Unter Tausenden ist keiner so wie er. Wisst ihr was, ich musste ein bisschen schmunzeln, als ich darüber nachdachte, über diesen Vers. Wisst ihr warum? Weil das Hohelied unserer Zeit weit voraus ist. Schönheitswettbewerbe für Frauen gab es ja seit Urzeiten. Aber Schönheitswettbewerbe für Männer, ich habe ein bisschen nachgeforscht, gibt es in unserer Gesellschaft, ist das erst seit den 90er Jahren salonfähig geworden. Und hier sind wir mitten in einem Schönheitswettbewerb. Sie sagt, mein Liebster strahlt. Unter tausend ist keiner so wie er. Ich staune immer wieder, dass die Bibel keine Scheuklappen hat, auch in der Beschreibung von äußerer Schönheit, darf ich es mal offen sagen, von Männern und von Frauen, aber auch von Männern. Keine Scheuklappen. Wir denken manchmal, wir sind so geistlich, es gibt noch mehr. Zum Beispiel vom Saul, dem ersten König in Israel, wird gesagt unter anderem, er war ein sehr schöner Mann. Das heißt sogar von ihm, er war der Schönste in ganz Israel. Er ist noch einen Kopf größer. Oder von Daniel in der Bibel lesen wir nicht nur, dass er super gescheit war, das auch, sondern es heißt von ihm auch, dass er super schön war. Und David? Ja, was heißt es von David? Von David heißt es, er hätte schöne Augen gehabt. Ja, das Herz ist doch wichtig, oder? Ja, das steht auch. David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Aber sie hat auch gesagt, er hatte schöne Augen und er hatte auch eine schöne Gestalt. Er war bräunlich oder rot, man kann es nicht genau rötlich übersetzen, anzusehen. Das ist ja das Bild von Michelangelo, der diese Statue gemeißelt hat, von der Schönheit Davids. Deshalb heißt es hier, mein Liebster strahlt vor Schönheit. Und ich möchte jetzt noch auf das Zweite eingehen, das ist mir so groß geworden in der Vorbereitung. Nicht nur von Schönheit strahlt er, das ist ja ein Riesenthema in unserer Gesellschaft, sondern er strahlt auch von Kraft. Und das gilt ja vor allem auch für Jesus. Jesus strahlt vor Kraft. Von ihm geht göttliche Kraft aus, die man ganz real im Alltag erleben kann. Und es geht eben nicht darum, wie ich vorgelesen habe aus diesem Brief, dass wir jeden Sonntag kommen, um unser Wissen über Jesus aufzufrischen, sondern es geht darum, dass wir auftanken bei diesem Jesus, dass wir wieder Kraft haben, um den Alltag in seinem Sinne zu bewältigen. Von Jesus geht göttliche Kraft aus. Nur einer von vielen Versen aus dem Neuen Testament, aus dem 2. Timotheusbrief 1, Vers 7, wo es heißt, Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern, und jetzt kommt es als erstes, einen Geist der Kraft. Und diese Kraft haben wir als Christen auch so dringend nötig im Alltag. Warum? Weil oft so andere Dinge über uns Macht bekommen wollen. Eben diese Ängstlichkeit. Wisst ihr, dass ich ein ängstlicher Mensch bin? Habt ihr das gewusst? Ja, man sieht es einem nicht immer an, ist auch nicht nötig. Aber mir kommt oft dieser Vers in den Sinn, wenn ich ängstlich bin oder verzagt bin, Gott hat mir nicht gegeben, den Geist der Verzagtheit, sondern der Kraft. Und so dürfen wir diese Kraft auch gerade erleben, wenn wir das beanspruchen. Oder andere Dinge wollen Macht über uns gewinnen, vielleicht Eifersucht, vielleicht auch in einer Ehe. Ich kenne eine Frau, die mir gesagt hat, ich war so schrecklich eifersüchtig, das hat meine Ehe fast kaputt gemacht. Sie hat jeden Mittag den Mann durchlöchert, welche Frau bist du heute begegnet und welche hast du noch angeschaut? Das sind Mächte, die manchmal uns beherrschen wieder wollen, auch wenn wir erlöst sind. Oder andere Mächte sind Lästern über andere. Das kann mal so richtig zu einer Sucht werden. Über andere herfahren und lästern. Wisst ihr, was da vielleicht manchmal eine Hilfe ist? Wenn wir lästern über andere, dann machen wir das im Bild ja so. He? Wir zeigen mit dem Finger auf andere. Was passiert, wenn ich jetzt mit einem Finger auf jemand anderen zeige? Ich brauche als Beispiel den Michi. Was passiert? Ich zeige jetzt mit dem Finger auf ihn. Ich lästere über ihn. Was passiert? Hier gleichzeitig. Es sind drei Finger, die wieder zurückzeigen. Ich sehe das ja nicht. Das ist auch beim Lästern dreimal mehr Negatives über uns selber aus. Ich habe mal ein Beispiel erlebt, das ist mir so richtig unter die Haut gegangen. Da war jemand, alles Christen, da war jemand, der hat gelästert über eine andere Person. Und da kommt eine andere Person, die unbekannt war, einfach dazu und hat zumindest den Schluss dieser Lästerrede noch gehört. Und da sagte diese Person, die zuhörte, sie kannten einander gar nicht, sagt am Schluss, ei, das hat jetzt aber viel ausgesagt über den Absender. Habt ihr das verstanden? Das ist genau das. Wenn ich über andere lästere, dann sage ich gleichzeitig, ohne dass ich es merke, indirekt dreimal mehr Negatives über mich aus, eben über den Absender. Und deshalb sagt Jesus auch, Was siehst du den Splitter in deines Bruders Auge und merkst gar nicht, eben man sieht das nicht, die drei Finger, die zurückgehen, merkst gar nicht den Balken, den du hast. Und Lästern kann eine Sucht sein. Man kommt das hoch. Und wie froh sind wir, dass hier steht, und das ist ganz neutestamentlich, mein Liebster strahlt vor Kraft. Ich darf dann sagen, Jesus, in deiner Kraft gebiete ich diesen Gedanken, sie sollen schweigen. Ich will das nicht tun. Ich wehre das im Namen Jesu ab, dieser Versuchung, in der Kraft von Jesus. Mein Liebster strahlt vor Schönheit und Kraft. Und deshalb hat Paulus gesagt, ich schäme mich nicht wegen dem Evangelium. Es ist keine Religion, sondern es ist eine Kraft Gottes, die alle erfahren, die diesem Jesus vertrauen. Das ist Evangelium. Mein Liebster strahlt vor Schönheit und Kraft. Komme zum nächsten, Vers 11. Seine Locken erinnern an die Blütenrispen einer Dattelpalme. Aber wie sollen wir das auslegen? Könnt ihr mir helfen? Seine Locken wie Blütenrispen einer Dattelpalme. Ich habe ein Bild gesucht, so muss es ungefähr sehen diese Blütenrispen aus. Könnt ihr da einen Zusammenhang machen mit Salomo und seinen Locken? Können wir das auslegen? Bisschen schwierig, oder? Und da hilft uns der Gerhard Meyer, der sagt, ich zitiere ihn, jedes Eingehen auf alle Einzelheiten im Hohelied ist fehl am Platz. Man kann nicht jedes Detail auslegen. Seid ihr einverstanden? Ich gehe weiter. Was sich besser auslegen lässt als diese Locken. Vers 12. Wo es heißt, seine Augen, die Augen des Bräutigams, sind von vollkommener Schönheit, so wie Tauben, die in Milch baden und aus vollen Bächen trinken. Was für eine Poesie. Seine Augen, wie Milch sehen sie aus. Ich kann mir vorstellen, da meint der Salomo in dieser Beschreibung, oder eben die Sulamit jetzt hier, die Sulamit, die das gesagt hat, sie meint vielleicht das Weiß der Augen, das sich eben im Kontrast steht zu den Pupillen. Sie sagt zu ihm, zum Bräutigam, du hast Taubenaugen. Und Tauben haben in Israel vor allem gerne bei Wasserbächen genistet, zum Beispiel in Engedi, da gibt es ja solche Wasserbäche. Du hast Taubenaugen. Ein Bild, das wir auch sonst finden im Hohelied für Sanftmut. Ein Bild auch für Reinheit. Und ich glaube, es lohnt sich immer wieder, sich auch mit den Augen von Jesus im Neuen Testament zu beschäftigen. Die Flammen, die durch die sanftmütig sind, beschäftigen. Wie muss zum Beispiel Jesus den Petrus angesehen haben, nachdem er ihn verraten hat? Ist uns beschrieben im Neuen Testament. Dieser hartgesottene Fischer vom Galiläischen Meer. Das war kein sentimentaler Tupp. Aber er muss Jesus diesen Petrus angesehen haben, dass er in Tränen ausgebrochen ist. Wenn ihr wollt, könnt ihr diese Stellen auch nachlesen zur Vertiefung im Handout, das auf der Homepage man runterladen kann. Man hört keinen Vorwurf von Jesus gegenüber dem Petrus. Und er ist in Tränen ausgebrochen. Und vielleicht bist du heute Morgen auch da als totaler Versager, fühlst du dich und denkst, ich bin innerlich so am Boden, ich habe mir überlegt, ob ich überhaupt in den Gottesdienst kommen soll. Aber lass dir es heute Morgen sagen, dass Jesus dich heute Morgen anschaut mit diesen Augen der Liebe, mit dieser Augen der Sanftmut. Oder ein weiteres Beispiel, wie muss Jesus den Zachäus auf dem Baum angeschaut haben, dieser arme Reiche, der nichts anderes hatte als seinen Reichtum. Wie muss er ihn angeschaut haben? Dass der Zachäus gesagt hat, die Hälfte meines Vermögens verschenke ich den Armen und wo ich Unrecht getan habe, gebe ich das vierfach zurück. Wir lesen nirgends, dass Jesus ihm das befohlen hätte zu tun. Aber die Augen von Jesus können reden. Seine Augen sind von vollkommener Schönheit, so wie Tauben. Geh noch ein bisschen weiter zum Vers 13. Da heißt es, seine Wangen, die Wangen des Geliebten, duften nach Balsamkräutern, nach kostbaren Salben. Das ist wohl damit gemeint, ist schon noch speziell, wenn die Wangen eines Mannes beschrieben werden. Was ist da gemeint? Ich denke, da gilt es nichts anderes, als an ein Bart zu denken. Weil die Männer damals waren ja nicht rasiert, das kam erst viel später, glaube ich, im Mittelalter. Die ersten Männer, die sich rasierten, müsst ihr euch mal vorstellen, wie das revolutionär war. Man hat denen Blutgesichter gesagt. Wollt ihr jetzt Weiber werden, hat man denen gesagt. Damals kannte man so etwas nicht. Wenn ihr von Wangen die Rede ist, ich habe mir sagen lassen, in Hebräischen gehen die Wangen bis unters Kinn. Da ist der Bart gemeint. Oder ein Bart gemeint. Also da ist kein Sonnyboy unserer Tage beschrieben, der voll rasiert ist am ganzen Körper. Sondern wer ist hier gemeint, neutestamentlich gesehen, wenn vom Bart die Rede ist, vom gesalbten Bart? Ihr habt schon rausgefunden, da werden wir erinnert an den hohen Priester, an den Bart des hohen Priesters, das gesalbt ist mit Salböl, eingesetzt in Dienst. Und hier hat wieder das Hohelied im Neuen Testament bereits vorgearbeitet, denn im Neuen Testament wird uns Jesus als unser hohe Priester vorgestellt. Nur eine Stelle dazu, die ihr da vorne seht, Hebräer 4. Wo es heißt, in Jesus haben wir einen großen hohen Priester, nicht nur die Juden damals, jetzt wir auch im Neuen Testament. Und da heißt es unter anderem, er kann unsere Schwachheiten verstehen. Warum? Weil er gleich versucht worden ist wie wir. Und er tritt für uns ein. Deshalb dürfen wir voller Zuversicht und ohne Angst vor Gottes Thron kommen. Gott wird uns seine Barmherzigkeit und Gnade zuwenden, zur rechtzeitigen Hilfe. Was ist das für ein Bräutigam, die es gibt, selbst in der Schwachheit mitfühlen kann, der, wie es hier steht, mit Fürbitte für seine Gemeinde eintritt zur Rechten Gottes. Was ist das für ein Bräutigam, bei dem wir 24 Stunden Sprechstunde haben? Es gibt keinen Arzt auf dieser Welt. Aber bei Jesus haben wir 24 Stunden Sprechstunde und es wird uns erst noch, wenn wir zu ihm kommen, hier steht es schwarz auf weiß, rechtzeitige Hilfe garantiert. Wo ist dein Heiland? Wie er, heißt es in einem Lied. Was ist das für ein Bräutigam? Und trotzdem haben wir manchmal Problem, vielleicht auch mit diesem Vers, rechtzeitige Hilfe ist uns garantiert. Ja, ich erlebe etwas anderes. Ich bete schon so lange. Ja, wo ist das Problem? Das Problem ist, dass wir oft eine andere Vorstellung haben, wie Hilfe aussehen soll. Und vor allem haben wir eine andere Vorstellung, was rechtzeitig ist. Bei uns heißt rechtzeitig oft, was? Subito. Jetzt muss es sein. Rechtzeitige Hilfe ist uns aber zu garantiert. Das heißt, sie kommt dann zum Zeitpunkt und auch inhaltlich, dass es das Beste für uns ist. Das ist manchmal ein Spannungsfeld. Aber es bleibt dieses Wort. Wir bekommen, wenn wir uns zu ihm wenden, wenn wir zu seinem Thron kommen, da werden wir eingeladen, rechtzeitige Hilfe. Mögt ihr noch ein Detail? Seid ihr noch wach? Ich sehe noch niemand, der umgekippt ist von der Hitze. Noch ein letztes, das ich gerne herausgreife. Es gäbe noch viel mehr. Aber da möchte ich euch gerne noch mitnehmen, denn es hier heißt seine Beine. Das ist ein bisschen außergewöhnlich. Seine Beine sind wie Marmorsäulen gegründet auf goldenen Füßen. Da ist mir sofort dieses Bild in den Sinn gekommen, das ihr jetzt da vorne auch seht, dieses Standbild, dass der große antike Weltenherrscher über Babylon, über dieses riesen Weltreich der Babylonier, Nebukadnezar, geträumt hatte. Und der Daniel hat ihm dann die Deutung gesagt. Oben beim Haupt stand dieses Standbein aus Gold. Und nachher jedes weitere Weltreich hatte weniger Qualität, ist aus zerbrechlicherem Stoff. Und in diesem Traum sah denn der Nebukadnezar am Schluss, dass ein großer Stein kam, der all diese großen Weltreiche pulverisiert hat am Schluss. Nichts mehr übrig blieb. So sieht Gott die Mächtigen in dieser Welt. Auch diejenigen jetzt in Taliban, die jetzt ein Vormarsch sind in Afghanistan, ist erschütternd. So sieht Gott die Reiche dieser Welt. Sie sind vergänglich, immer weniger Qualität, immer zerbrechlicher. Aber im Kontrast dazu, das Reich von Jesus, wir haben gelesen im Vers 11, dass sein Haupt, das Haupt des Bräutigams, aus reinem Gold besteht. Und hier haben wir gelesen, seine Füße oder seine Beine sind wie Marmorsäulen gegründet auf goldenen Füßen. Was will uns das sagen? Das heißt, das Reich von Jesus kann nicht erschüttert werden. Es kann nicht erschüttert werden. Was sind das für Zukunftsaussichten, wenn wir zu Jesus gehören, wenn wir zu diesem Bräutigam gehören? Nur eine Parallele dazu gibt ja viele aus dem Neuen Testament, Hebräer 12, wo es heißt, auf uns wartet ein neues Reich, das niemals erschüttert wird. Weder durch Corona, weder durch den Klimawandel, weder durch China oder eben die Taliban oder was man da alles, das niemals erschüttern und ihm von uns hat. Wollen wir ihm diese Freude machen? Unserem Herzensbräutigam? Wir werden freundlich eingeladen im Hohelied dazu. Und jetzt fasst die Sulamit ihre Explosion des Lobes über ihren Geliebten gegenüber diesen Frauen Jerusalems, diesen Töchtern Jerusalems, wie folgt zusammen. Sie sagt, alles an ihm ist begehrenswert. Wir können noch viel mehr aufzählen. Aber alles an ihm ist begehrenswert. So ist mein Liebster, ihr Mädchen von Jerusalem. Und es ist ja kein Wunder, dass jetzt diese Freundinnen diesen Bräutigam auch kennenlernen wollen, an dem alles begehrenswert ist. Und das gilt ja in erster Linie wieder für Jesus. Nicht für jeden menschlichen Bräutigam, aber für Jesus gilt es in vollkommener Weise. Und ich möchte mit folgender Frage abschließen. Gibt es einen stichhaltigen Grund, sein Leben nicht diesem Bräutigam, diesem Jesus anzuvertrauen? Ich sage es noch einmal. Gibt es einen stichhaltigen Grund, sich diesem Bräutigam nicht ganz anzuvertrauen, von dem die Braut sagt, alles an ihm ist begehrenswert? Ganz anvertrauen mit unserem ganzen Sein. Dazu gehören auch unsere Begabungen, dazu gehört auch unsere Zeit. Darf ich es noch einmal fragen? Gibt es einen Grund, einen Stichhalt? Könnt ihr mir einen nennen, um sich nicht ganz diesem Bräutigam anvertrauen? Auch ganz seiner Braut, ganz zu seiner Gemeinde zu gehören? Also damit ist auch die Frage verbunden, warum tun sich Christen manchmal so schwer mit einer ganz Hingabe? Jesus, ich möchte schon gerettet werden. Jesus, ich möchte schon Sündenvergebung haben. Aber bitte rede mir nicht zu stark in mein Leben hinein. Frage noch einmal. Gibt es einen stichhaltigen Grund, sich diesem Bräutigam Jesus nicht ganz anvertrauen, von dem gesagt wird, alles an ihm ist begehrenswert? Und wenn du das Bedürfnis hast, das festzumachen, vielleicht auch neu festzumachen, das darf man auch als Christ, das ist nicht eine Neubekehrung. So wenn man verheiratet ist, ist man auch gut, dass man wieder mal einen Moment hat, wo man das Ja zueinander festmacht. Und so ist es auch mit Jesus. Dass man sagt, ja Jesus, ich will mich dir ganz anvertrauen, dann gibt es nach dem Gottesdienst auch wieder eine Gelegenheit, wo man das auch mit einem Zeugen festmachen kann oder einer Zeugin. Das ist manchmal hilfreich, noch mit jemand anderem, der auch für einen betet, wo wir das bekennen dürfen. Jawohl, diesem Jesus will ich ganz gehören. Amen. Ich danke euch, dass ihr trotz der Hitze ausgeharrt habt bei diesem Bräutigam. Und lade euch ein, dass wir jetzt noch miteinander beten. Wir stehen auf dazu. Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns heute Morgen wieder so neu vor Augen geführt hast und schon im Alten Testament vor Augen gemalt wurde, wer du bist. Du bist wirklich Jesus, der, der alle anderen übertrifft. Und deshalb wollen wir einstimmen auch in das Lied, wo ist dein Heiland? Größer als er. Wer kann so segnen? Wer kann so erfreuen? Keiner als Jesus. Preis ihm allein. Und das wollen wir tun. Dich preisen. Dich anbeten. Dass du von dir Kraft ausgeht, dass du Kraft ausstrahlst. Hohe Priester, jetzt in uns auch, dass wir zu deinem Reich gehören dürfen, das ewig ist, das nicht erschüttert wird, Jesus. Wir preisen dich. Wir wollen unser Leben auch heute Morgen ganz neu dir weihen. Du bist es wert, denn du übertriffst alle. Amen.